Hier ist eine Halbzeit mit am Tag der Nominierung des DFB für die A-Nationalmannschaft. Darüber reden wir logischerweise. Dazu das Pokalaus von Borussia Mönchengladbach und den Einzug von Borussia Dortmund unter die besten 8 in Europa. Und ganz zum Schluss berichtet Ossi noch aus Liverpool. Er war da. Liverpool Football Club gegen Manchester City. Er war live im Stadion. Wird gut? War gut, Ossi?
Ich würde sagen, war nicht gut, sondern besser geht nicht.
Viel Spaß.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ostendorf.
Servus, grüzi und hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorf, das ist eine Halbzeit mit, der Podcast Ihres, Eures Vertrauens und am anderen Ende der Leitung in dieser Woche wieder der bestens aufgelegte, brandheiße und mit Informationen vollgepackte Wolf Christoph
Fuchs. Gespickt mit Informationen. Hallo.
Sei gegrüßt. Wie ergeht es dir, Wolf?
Ich grüße dich zurück. Gut.
Donnerstagvormittag. Wir sind unmittelbar vor der Nominierung, um euch da einmal abzuholen. Wir reden aber natürlich gleich über die kommende Nominierung von Julian Nagelsmann. Vielleicht schieben wir das ein bisschen auf später, Wolf, in der Hoffnung, dass noch was durchsickert.
Nein, es ist ja eigentlich alles durchgesickert. Ja, eben, also im Grunde, das ist ja, ich weiß gar nicht, warum die heute noch verkünden, ehrlich gesagt.
Ich glaube, das fragen die sich selber auch.
Ja.
Ja, ist ja so. Also wenn ich mich dran erinnere, wir kommen ja gleich noch drauf, wie gesagt, aber unter Hansi Flick war es tatsächlich so, dass also bei solchen, ich sag mal, normalen Nominierungen, und die ist ja jetzt schon mehr beachtet als eine, ich sag mal, die bei Flick gegen Liechtenstein, dass da kaum was durchgesickert ist. Vielleicht mal am Tag der Nominierung ein, zwei Namen, wenn es eine Überraschung gab oder so. Ja. Aber diesmal war es ja tageweise, konnte man ja schon lesen, wer nicht dabei ist, wer zum ersten Mal dabei ist.
Ja, aber das ist jetzt natürlich auch die meistbeachtete Nominierung der letzten Jahre, Jahrzehnte.
Ja, also mehr, weil Flick natürlich das erste Spiel, glaube ich, tatsächlich in Liechtenstein hatte und es war nicht so, ja, es war nicht so beachtet wegen der Heim-EM, ne? Also ich glaube, das sind jetzt halt wirklich Nagelsmanns erstes Aufgebot war auch spannend und so oder das erste Aufgebot nach der WM, aber jetzt ist es halt wirklich voller Fokus auf die beiden Spiele und ja, es wird ja offensichtlich nochmal eine große Kehrtwende geben, wie gesagt, reden wir gleich noch drüber.
Ja.
Ich möchte aber trotzdem noch einmal mit dem Aktuellen einsteigen, also sprich, was sich in den letzten Tagen zugetragen hat.
Ja.
Es gab am Dienstag, Wolf, eine Pokalschlacht, kann man glaube ich schon so sagen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Eine Wasserschlacht. Die Wasserschlacht von Saarbrücken.
über den DFB-Pokal und den Reiz dieses Wettbewerbs haben wir tausendmal gesprochen.
Ja.
Es hat sich einmal mehr bestätigt, so krass wie in diesem Jahr war es ewig nicht, mit mit nur einem Bundesligisten im Halbfinale. Aber lass uns noch mal zwei, drei Worte über das Spiel und vielleicht auch vor allen Dingen über Borussia Mönchengladbach verlieren, ohne die Leistung der Saarbrücker schmälern zu wollen, weil die sind wieder mal über sich hinausgewachsen und haben halt die, ich sag mal, schwierigen Bedingungen im Endeffekt besser angenommen und zu ihrem Vorteil genutzt, so würde ich es mal zusammenfassen.
Kann man genauso sagen, Ich bin total beeindruckt von Saarbrücken. Es ist ein aufrechter Drittligist, der allen Widrigkeiten trotzt, natürlich mit Heimvorteil. Ich frage mich immer, warum kommt dem Drittligisten der schlechte Untergrund eher entgegen als dem Erstligisten. Also, weil in meiner Logik ist es so, dass so ein Erstligist mit dem Ball besser umgehen kann, also jeder Einzelne. Deshalb ist er Erstligist. Also müsste so ein Erstligist auch auf widrigerem Untergrund in meiner Logik eigentlich besser zurechtkommen. Also deshalb verstehe ich das nicht, warum man immer wieder sagt, ja, das kommt natürlich dem unterklassigen Club mehr entgegen.
Naja, wenn du davon ausgehst, du hast ja richtig gesagt, dass der Erstligist ballsicherer ist, normalerweise ja auch ein, ich sag mal, Kurzpassspiel pflegt, so würde ich sagen. Und dass du natürlich auf so einem Acker im Prinzip keinen Ball 3 Meter gerade ausspielen kannst.
Ja, aber wenn du lange Bälle klopfen kannst, dann klopft er lange Bälle. Also das habe ich mich dabei Gladbach auch gefragt. Also warum schmeißen die dann nicht irgendwann die Dinger aus dem Halbfeld einfach hoch rein? Ja. Irgendwann steht halt mal einer richtig oder von den anderen mal einer falsch. Aber dazu musst du halt die Bälle reinschmeißen. Wenn du nur hier so einen leichten Cha-Cha-Cha, quer, quer, zwei zurück, dann ist das ist natürlich dann nicht zielführend.
Ja, und sie hatten es ja ehrlicherweise, finde ich, haben sie es ja am Anfang ganz gut gemacht, immer wieder über Honorar auf rechts, der einfach einen Geschwindigkeitsvorteil hatte, der ja offensichtlich war.
Ja.
Und da musst du halt irgendwie schon 2-3-0 führen. Oder 2-3-1 von mir aus zur Halbzeit und dann ist das Ding wahrscheinlich durch, so, ne? Aber ja, was dann in der zweiten Halbzeit passiert, ist eigentlich unglaublich, aber auch ein Spiegelbild der ganzen Saison von Borussia Mönchengladbach.
Absolut, ja. Mhm. Absolut, ja.
Also du siehst, was sie können, kurz, und dann zeigen sie quasi alles, was sie, warum sie da stehen, wo sie stehen, auch in der Bundesliga.
Nur nochmal, also das, die sind ja jetzt nicht, die fliegen ja nicht aus allen Nähten im Moment. Ne? Sondern die stehen halt im unteren Tabellendrittel der Fußball-Bundesliga, aber haben ja auch ein paar Spiele gewonnen in der Saison. Es gibt nichts, was es auch nur ansatzweise rechtfertigt, dass Borussia Mönchengladbach in Saarbrücken aus dem DFB-Pokal ausscheidet. Also wenn ich Gladbach-Fan wäre, ich würde durchdrehen.
Ja, sind sie auch.
Weil das ist, also das... Also so sehr lag noch nie für einen Bundesligisten der rote Teppich nach Berlin.
Ja, und vor allen Dingen, Wolf, ein Bundesligist, der ja wirklich danach lechzt.
Ne? Ja, also, total.
Wie lang das her ist.
Weißt du, ich habe das Lechzen habe ich auch nicht gesehen. Ich hab die Extrameile nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, wir wollen es unbedingt.
Was wir vorher gesagt haben, ne?
Ja, ich hab gesehen... So die Angst vor dem Scheitern habe ich gesehen. Und ja, nicht die. Genau. Also, das ist dann natürlich irgendwie ein psychologisches Phänomen. Und es bringt ja jetzt auch nichts, da mit voller Wucht drauf zu klopfen. Aber ich frage mich auch manchmal: In den letzten Jahren wurden in Gladbach Trainerdiskussionen geführt, wo ich mich eigentlich gefragt habe, was wollte der noch haben? So. Und über den Trainer spricht jetzt im Moment gar keiner. Ich bin jetzt keiner, der da was vom Zaun brechen will, ne? Aber, du hast recht, ja. Aber also, das hat doch auch, was die Einstellung betrifft, das hat doch hinten und vorne nicht funktioniert. Meiner Meinung nach, also so wie ich es gesehen habe.
Ja, ich würde das blind unterschreiben und ich glaube, dass Gladbach sich halt ein paar grundsätzliche Fragen stellen muss, ne? Unabhängig von diesem Spiel. Also was du sagst, ist der Trainer der Richtige? Ist die Mannschaft so zusammengestellt? Ich meine, das ist ja immer noch eine gute Bundesligamannschaft.
Das meine ich. Also die sind jetzt nicht mit 0 Punkten Tabellenletzter, wo du sagst, da wackelt's aber links und rechts.
Nein, aber auch hinter den Möglichkeiten vor allem. Ich will ja damit sagen, der Kader ist eigentlich besser als da, wo sie stehen vom
ja, ist es wirklich so? Das weiß ich
nicht.
Das ist ja die Frage.
Der Trainer hat das gleiche Thema. Dann kannst du den ganzen Verein durchgehen auf den verschiedenen Ebenen. Ne? Also von oben angefangen. Es gibt halt irgendwie gefühlt in diesem ganzen Verein fast nur Baustellen. Du hast mit Schmadtke dann jemand dazugeholt. Der taucht wenig auf, würde, glaube ich, gerne mehr auftauchen. Virkus stellt sich nach außen hin, ist nach innen aber kaum zu spüren, was man so aus dem Club hört.
Also ich komme nochmal rein. Das ist eine Bundesligamannschaft.
Ja, ist Fußball. Ne?
Ja, inklusive, also auch großes Talent, was sie in ihren Reihen haben. Nationalspieler zum Teil. Spieler, die auf dem Weg sind, Nationalspieler zu werden. U-Nationalspieler. Im Ernst, also das kann nicht sein. Also das ist auch nicht für mich nicht zu verbuchen unter Pokalsensation, was in der ersten Runde oder in der zweiten Runde irgendwie mal passieren kann. Die stehen im Viertelfinale und wissen, der Weg nach Berlin ist im Grunde frei.
Ja, weil du auch weißt, du spielst im Halbfinale. Bei allem Respekt, Betzenberg auch immer speziell. Aber
alles speziell, natürlich alles speziell.
Gegen einen Zweitligisten, der extreme Probleme hat, der auch gerade einen Trainerwechsel hinter sich hat, der zuletzt zu Hause regelmäßig in der zweiten Liga auf die Mütze bekommen hat. Also der Teppich ist wirklich bis nach Berlin.
Das also so klar war stand, also so viel grüne Ampeln auf dem Weg nach Berlin wird Gladbach in seiner Vereinsgeschichte nie mehr bekommen.
Aber was heißt das jetzt für dich? Was ist jetzt das Fazit daraus?
Das Fazit ist, du musst alles hinterfragen.
Ja, das meine ich. Also, wie gesagt, die gesamte Führungsstruktur von oben nach unten bis hin zur Mannschaft, es hat sehr, sehr viele Baustellen und finde ich auch ein Stück weit sehenden Auges. Also man hat in den letzten Jahren sehr, sehr oft den Trainer gewechselt, was in Gladbach sonst nie der Fall war. Also der Verein stand schon immer für Kontinuität,
ja.
Zumindest mal in der letzten Dekade, würde ich sagen. Also das war dann in schlechten Zeiten natürlich auch mal anders. Aber ich sag jetzt mal, ab Lucien Favre war das ja auch mit Hacking und so. Da wurde man nicht so schnell unruhig. Und jetzt hast du dann Hacking getauscht, weil du Rose kriegen konntest. Dann war Rose eigentlich gar nicht so schlecht unterwegs, wurde trotzdem nochmal gewechselt. Dann kam Hütter, Farke ging in die Hose. Und bei Seoane ist es jetzt so, da spüre ich irgendwie so gar nichts. Also du hast überhaupt nicht das Gefühl. Erstens erkenne ich wenig Fortschritt, zumindest nicht konstant, halt immer nur so phasenweise. Eine Handschrift, muss ich sagen, fällt mir auch schwer zu erkennen.
Ja.
Aber trotzdem ist es relativ ruhig. Ist es dann nur ruhig, weil es keinen besseren gibt oder weil sie eh kein Geld haben, um den Trainer zu wechseln oder weil es keinen gibt, der den Trainer rausschmeißen würde?
Ja, ich glaube, die wollen sich einfach diese Diskussion ein Stück weit vom Leib halten.
Ja.
Interessanterweise hat auch keiner im Nachgang danach gefragt.
Was ja ungewöhnlich ist heutzutage.
Völlig, völlig. Ja. Also, weil das ist ja, also das ist ja eine, das ist ja eine Niederlage, da wirst du ja in 20 Jahren noch drüber sprechen.
Ja.
Also, das ist ja de facto so. Es ist nicht erste Runde, Gegner unterschätzt, irgendwo auf dem Land rausgeflogen und das, ja, okay, das steht dann im Gruselkabinett des Vereinsmuseums, steht dann diese Niederlage, alles in Ordnung, aber es ist eine erste Runde oder eine zweite Runde, so, das passiert dann halt einfach mal. Also es liegt auch in der Natur dieses Wettbewerbs. Aber was halt einfach nicht sein kann, ist, dass die so ein Halbfinale hergeben. Oder ein Halbfinaleinzug hergeben. So im Prinzip einen Finaleinzug hergeben. Das verstehe ich nicht.
Ja, und letzter Punkt dazu noch, weil dann müssen wir über die andere Borussia reden.
Ja.
Dazu noch mit einer gemahnten Wiesen, wie man so schön sagt, du gehst ja früh in Führung. Ne? Also es ist ja, besser hätte das Spiel ja gar nicht starten können für Gladbach, als es ging. Also das kommt ja noch erschwerend hinzu. Du hast halt 0,0 das Gefühl gehabt, dass sie das Ding locker runterspielen oder in den entscheidenden Momenten da sind, wie man es dann eben von einer Profimannschaft erwarten kann.
Und
das ist wirklich eine Enttäuschung. Und ich weiß nicht, vielleicht noch ein Wort von dir, Wolf, zum Derby. Hat das mit eine Rolle gespielt? Also war dein Eindruck bei Gladbach nach dem Derby eher positiv zu sagen, naja, sie sind nochmal wiedergekommen und haben es dann nochmal gedreht? Oder war es
schwer, schwer.
Kölner Ausgleichs dann wieder so ein Ding, jetzt haben wir es zwar nochmal gedreht, aber am Ende trotzdem nicht gewonnen?
Ja, 3-3 verloren, ich nicht. Also kann ich jetzt, fehlt mir jetzt die Einschätzung. Ich habe den Hack gehört oder habe den Hack-O-Ton noch im Ohr, der sagte, es war geisteskrank, da in Führung zu gehen und es war dann irgendwie Wahnsinn, noch den Ausgleich zu kassieren. Aber das ist, also Derby ist ja dann nochmal eine eigene Kategorie.
So, ja, also das Auswirkungen, ne?
Passiert dann das Unerklärliche und am Ende sagst du, ja mei, das ist dann vielleicht mit 3-3, mit einem kühlen Blick drauf ist es dann mit 3-3 oder mit einem Unentschieden ist es dann auch gerecht bewertet. So, also zu dem Schluss kann man ja kommen. Mhm. Aber es ist doch klar, dieses letzte Saisondrittel in Gladbach, das hing ja nur noch am DFB-Pokal. Also eigentlich ging es ja nur noch um den Pokal. Es ging ja nicht mal darum, den Pokal zu gewinnen. Es ging ja einfach darum, dass die Leute mal wieder nach Berlin wollten.
Ja, genau.
Sie wollten ja, also ich kenne Gladbacher, die Hotels gebucht haben in Berlin.
Ja,
schon. Also das sind nicht wenige. Ja. Ich muss auch ehrlich sagen, dass die Fans so ruhig geblieben sind, also jetzt ruhig im Sinne von, dass da jetzt nichts Schlimmeres passiert ist, so Chapeau. So, da standen so ein paar Vermummte, standen da an der Bande.
Ja, haben so, sich aber, mit Weigel und Co. da haben die angewunken. Ne?
Ja, haben wir unterhalten und so, aber da, boah. Also,
ja, die waren ja schon mal in Saarbrücken im strömenden Regen, 500 Kilometer gefahren,
irre,
nach Hause gefahren,
irre,
und wieder gekommen.
Wahnsinn.
Ja, ja.
Fährst zweimal nach Saarbrücken und kehrst zweimal begossen zurück.
Ja, ja, wirklich. Also Gladbach, das wird ein schwieriger Sommer und ja, sicherlich spannend, was da passiert.
Das wird jetzt auch, und das glaube ich, also das wird jetzt auch eine schwierige letzte Saisonphase. Also ich glaube jetzt nicht,
jetzt auch kippt, ne?
Genau, ich glaube jetzt auch nicht, dass sie direkt in den Abstiegskampf jetzt gehen, weil dafür kommt von unten einfach zu wenig. Das hätte jetzt wirklich passieren können, wenn der FC die geschlagen hätte.
Ganz genau.
Aber die müssen schon noch mal, die müssen schon den Rückspiegel im Blick haben. Jetzt, weil das, also das ist eine Niederlage, da wackelt es richtig.
Ja, der BVB hingegen, um die Überleitung zu machen, stand auch wieder mal unter dem Brennglas und hat es gestern, wie ich fand, mit einer echt beeindruckenden Leistung wieder mal zu einem, das ist so ein bisschen diese Wundertüte BVB. Gestern haben wahrscheinlich wieder mehr damit gerechnet, dass es in die Hose geht nach den letzten Wochen. Jetzt haben sie wieder ihr Champions-League-Gesicht gezeigt, kann man so sagen. Das war, fand ich jetzt wirklich nahezu dicker grüner Haken. Also gibt es fast nichts zu meckern.
Nö, also beim 2-0 zu Hause, das haben wir ja nach der Hinrunde schon besprochen, also nach dem Hinspiel schon besprochen. Es war 1-1 in Eindhoven in einem Europapokal-Achtelfinale, ist jetzt nichts, wofür du dich entschuldigen musst. So, weil du nach Hause fährst und sagst, ich habe 60 oder 70.000, wie viele da reingehen in der Champions League, hab ich zu Hause und ich muss das Spiel gewinnen. Also bin mit einer hohen Wahrscheinlichkeit bin ich weiter. Ich muss einfach nur das Spiel gewinnen, weil ich in der Regel meine Heimspiele gewinne als Borussia Dortmund. Also deshalb ist es so, die negative Grundstimmung war nicht so nachzuvollziehen. Mhm. Auch das Ding in Bremen, ne? Wir waren ja am letzten Wochenende mit dem Topspiel in Bremen mit Borussia Dortmund. Du spielst über 45 Minuten lang in Unterzahl und drückst halt einen 2-1-Sieg in Bremen über die Ziellinie. In Unterzahl. Gelungen. Da ist jetzt auch nichts passiert, wofür sie sich irgendwie rechtfertigen müssten. Sie haben das Spiel gewonnen. Das war Pflicht. Fertig. So, sie haben Eindhoven zu Hause geschlagen, stehen unter den besten 8 in Europa. Die Gesamtbetrachtung, einerseits unter den besten 8 in Europa zu stehen, andererseits um Platz 4 in der Bundesliga kämpfen zu müssen, das sorgt für Irritationen, glaube ich.
Ja, exakt. Und es gibt natürlich beim BVB mittlerweile auch immer, sagen wir, recht viele Nebengeräusche aufgrund von, wie es bei Bayern halt auch seit gefühlt 100 Jahren so ist, es beim BVB mittlerweile auch so, dass egal wer spielt, gibt es Diskussionen. Ne? Also sitzt Reus auf der Bank, gibt es Diskussionen, sitzt Hummels auf der Bank, gibt es Diskussionen, sitzt Schlotterbeck auf der Bank, Süle, können wir jetzt einmal quer durchgehen. Can, das ist ja auch ein Grund des Übels. Ne? Du hast das Gefühl, es ist ständig Unruhe irgendwie in und um diese Mannschaft, obwohl sie ja, wie wir gerade festgestellt haben, durchaus auch ein paar Highlights gesetzt hat. Und gestern war mit Sicherheit ein Highlight. Die sind jetzt wieder, ich glaube, ich war ein bisschen erstaunt, als ich das gestern vor dem Spiel bei der Zone da gehört habe, dass sie erst dreimal in den letzten 10 Jahren im Viertelfinale waren. Ja. Hatte ich jetzt gefühlt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, 4 oder 5 Mal. Aber das zeigt ja auch was, dass das natürlich ein Erfolg ist. Und jetzt kannst du sagen, Eindhoven war auch nicht oberste Kragenweite.
Ja, das sagt man dann immer.
Dafür hatten sie aber in der Gruppe die ganzen Kaliber. Also da gibt es jetzt wirklich gar nichts zu schmälern, finde ich auch. Sie sind jetzt im Viertelfinale und jetzt schauen wir mal, was die Auslosung morgen bringt. Und jetzt hast du 2 Deutsche dabei, was auch gut ist. Ja. Dortmund hat 80 Millionen, habe ich jetzt vorhin irgendwo gelesen. Schon mal safe, sicher. Das ist auch für die Finanzen jetzt nicht so ganz unwichtig.
Ja.
Von daher, ich habe ein langes Interview mit Aki Watzke noch gesehen, auch bei den Kollegen. Der sagt, in dieser Saison ist unsere Titeljagd halt der Platz 4 und in der Champions League so weit wie möglich zu kommen.
Genau.
Und das erste haben sie jetzt schon mal geschafft. Ich glaube, dass sie am Ende auch Vierter werden. Dann bist du vielleicht in der Saison noch mit so einem blauen Auge davongekommen. Trotzdem, und da sind wir vielleicht bei der nächsten Überleitung, Wolf, und wie du weißt, bin ich ein Meister der Überleitung.
Das kann man nicht anders sagen, ja.
Gibt es ja auch nach wie vor um Edin Terzic immer wieder mal Diskussionen und jetzt wieder im speziellen Fall Julian Nagelsmann, weil bei den Kollegen von der Bild war zu lesen, es gibt Und bei Sky, glaube ich, wurde es auch berichtet, es gibt mehr als Gerüchte, sondern es gibt wohl intensives Bemühen, es gibt Gespräche bereits in die Richtung, ob Julian Nagelsmann nach der EM zum BVB kommt. Und da wir ja gleich auf die Nationalmannschaft kommen, was glaubst du, wie ist das bei Terzic mittlerweile so, das geht links rein und rechts raus? Oder
ich hoffe es, also ich hoffe es für ihn. Ich hoffe es für ihn. Also ich bin der Meinung, dass mit Terzic nicht immer fair umgegangen wird. Dass da ganz viele, also dass er für ganz viel verantwortlich gemacht wird, für das er gar nichts kann.
Sag mal ein Beispiel.
Also wir besprechen das ja immer wieder, dass Borussia Dortmund ähnliche Probleme mit sich rumträgt. Ja. Und zwar unabhängig, also dieser Sack voll Probleme ist ja wahrhaftig trainerunabhängig. Und immer wieder, genau, und immer wieder, ob das Rose war, ob das Favre war, immer wieder werden die Trainer dafür verantwortlich gemacht. Die aber, also das muss ja jetzt doch auch dem Letzten klar sein, die dafür gar nichts können. Ich glaube, dass Borussia Dortmund manchmal ein Problem hat in der Außendarstellung. Also eine Aussage von Aki Watzke, die ich jetzt gelesen habe, bezüglich Reus und Hummels. So sinngemäß, wer in den Sonnenuntergang seiner Karriere reitet, der muss eben damit rechnen, dass die Spielzeit weniger wird.
Ja.
Also das ist halt eine klare Rückendeckung des Vereins, dann eben auch für den Übungsleiter, der natürlich in der täglichen Trainingsarbeit sieht, dass es einfach andere, jüngere gibt, die einfach mehr Spielzeit verdient haben. Und es auch intern so kommuniziert. Und wenn da aber vereinsseitig sich keiner dahinter stellt oder dabei pflichtet und beispringt, dann steht der Trainer halt häufig alleine da. Und dann hast du natürlich sehr starke, gut vernetzte Spieler auch, die dann einfach in der Lage sind, ihre Positionen eher zu veröffentlichen oder auch veröffentlichen zu lassen oder ihre Positionen zu lancieren.
Aber habe ich das jetzt falsch verstanden? Weil ich hab jetzt gedacht, die Aussage von Watzke wertest du ja eigentlich pro Terzic. Also er hätte die Rückendeckung damit bekommen.
Dann ist es genau, ja genau, so genau. Jetzt sie kommt halt sehr spät. Ah, okay. Also das hätte ich mir schon vorher gewünscht.
Du meinst, er wurde manchmal so ein bisschen im Regen stehen gelassen.
Genau, er steht halt alleine auf der Lichtung. Jetzt musst du als Trainer von Borussia Dortmund musst du ein bisschen was aushalten. Das ist genauso wie als Trainer von Bayern München. Da musst du einfach ein bisschen was abkönnen. Oder du musst irgendeine Einstellung dazu entwickeln. Wie auch immer geartet. Und jeder versucht es ja auf seine Weise. Der eine wird introvertiert, der andere sagt gar nichts mehr, der nächste wird angriffslustig. Aber du musst dich in irgendeiner Form, musst du dich ja damit auseinandersetzen. Aber im speziellen Fall von Borussia Dortmund ist es so, meiner Meinung nach, dass er einfach zu häufig im Regen stehen gelassen wurde. Und dass er eine Problematik ist, die es nicht erst seit dieser Saison gibt und auch nicht erst seit letzter Saison gibt. Es hätte einen Punkt gegeben, der all das hätte ändern können, wenn Borussia Dortmund in der vergangenen Saison Deutscher Meister geworden wäre.
Sind sie aber nicht.
Genau. Genau, dadurch, dass das nicht passiert ist, schieben sie diesen Sack an Problemen weiter vor sich her oder tragen ihn mit sich rum. Und ich sage auch nicht, dass das gelöst wird dadurch, dass dann Hummels und Reus irgendwann ihre Karriere beenden oder ihre Verträge nicht verlängern.
Du glaubst auch nicht, dass es dadurch automatisch geändert wird, wenn man jetzt im Sommer sich wieder entscheiden würde, einen Cut zu machen und zu sagen...
Exakt.
Wie ist denn diese Personalie Nagelsmann ist natürlich schon speziell, weil ja, dass Aki Watzke in den verliebt ist, das ist jetzt ja mittlerweile auch kein Geheimnis. Er wollte ihn, glaube ich, schon zwei oder dreimal holen und ja, es ist dann nie so gekommen. Und jetzt sieht er vielleicht, er war ja auch, ich sag mal, treibende Kraft, dass Nagelsmann Bundestrainer wurde.
Ja.
Jetzt sieht er natürlich da vielleicht eine Chance, einfach so wie sie Gladbach damals, um darauf wieder zurückzukommen, gesehen hat mit Rose. Ne? Also wäre Rose damals nicht verfügbar gewesen, wäre Hecking vielleicht heute noch Trainer. Ne?
Ja.
Ja. Es gibt ja oft so Konstellationen, oder bei Bayern musste es Nagelsmann am eigenen Leib erfahren, war, vielleicht hätte man den auch noch behalten, wenn sich nicht die Personalie Tuchel ergeben hätte, wo man sagt, naja, wenn so einer auf dem Markt ist, so, und jetzt sieht Watzke vielleicht wieder das gleiche, die Chance, weil er weiß auch, wenn der im Sommer, und davon gehe ich aus, nicht über den Sommer hinaus Bundestrainer bleibt, dann geht der halt meinetwegen nach Paris und dann ist er für die nächsten Jahre wieder weg. Dann habe ich mir den das dritte Mal durch die Lappen gehen lassen.
Naja, ich finde jetzt grundsätzlich erstmal nichts Anrüchiges, wenn sich ein Verein wie Borussia Dortmund jetzt unabhängig, wie zufrieden oder unzufrieden man mit Terzic ist, einfach mit anderen Trainern beschäftigt, mit Alternativen beschäftigt. Das gehört ja mit dazu. Komisch ist, dass es öffentlich wird, ein Stück weit. Das ist komisch, weil es in dem Fall dann erneut Edin Terzic brüskiert. So, da hat jetzt Nagelsmann überhaupt nichts vorne, aber dadurch, dass es halt, also natürlich muss sich ein Verein mit anderen Trainern beschäftigen, weil er handlungsfähig bleiben muss, um im Zweifel zu reagieren. Also es bringt nichts, Telefon in die Hand zu nehmen und wir haben ja schon lange nichts mehr voneinander gehört, ich wollte mich mal wieder melden, so. Ja, genau. Aber du hast ja vielleicht mitbekommen, Mutter? Bei uns ist es unruhig geworden, willst du nicht morgen bei uns anfangen? So. Also Netzwerken ist essentiell. Für Bundesliga-Clubs. Das betrifft Spieler und betrifft eben auch Trainer, um einfach handlungsfähig zu bleiben. Das Problem ist, dass es öffentlich geworden ist und dass Watzke ein Freund ist von Nagelsmann und die Arbeit bewundert und sich das vorstellen kann. Ja, also, und dann ist ja auch noch lange nicht klar, ob Nagelsmann nicht weitermachen wird nach der Euro. Wenn er sie dann gewonnen hat. Ja. Oder ob er nach dem Viertelfinale sagt, nach dem Aus im Viertelfinale sagt, das können wir aber besser, den Weg machen wir weiter. Keine Ahnung. Also, weißt du ja nicht. Es ist ja jetzt erstmal einfach nur ein informeller Austausch, so es den denn gegeben hat. Also, es scheint ja so zu sein, weil es jeder weiß.
Aber also, und jeder zu wissen scheint. Vergiss eins nicht in der Konstellation, Wolf, und unterschätzt da natürlich auch Freund Aki Watzke nicht. Der weiß natürlich möglicherweise schon, wann, ob es weitergeht bei Nagelsmann. Und vielleicht weiß er es noch nicht jetzt, aber er wird es auf jeden Fall mit als einer der Ersten.
Ja, klar. So. Im Zweifel also würde er sogar entscheiden. Genau. Also er schmeißt ihn beim DFB raus und sagt, komm zu uns.
Also
das ist ja möglich. Ja.
Das meine ich. Die Konstellation ist nicht so abwegig und dennoch bekloppt. Ne? Und das, wir haben es ja an der Stelle auch schon mal gehabt. Das ist dann die.
Nennt man das dann Befangenheit im Amt eigentlich?
Das hast du jetzt gesagt. Aber
nein, oder würde man das nennen? Ich weiß es nicht.
Aber es hat natürlich trotzdem mindestens mal ein Geschmäckle. Ne? Also, es ist ein Vorteil, sagen wir mal. Es ist ein Vorteil für Watzke, den er aufgrund seiner verschiedensten Ämter, in dem Fall beim DFB und beim BVB, hat, zumindest mal vielleicht, Entschuldigung, mehr mitzukriegen, als mitkriegen würde, wenn er nur beim BVB wäre.
Ja.
Also da sind wir uns, glaube ich, einig.
Und
jetzt hast du ja die Überleitung schon wunderbar hingekriegt, nämlich zum DFB, wo es gleich das Aufgebot mit vielen Überraschungen geben wird, was keine mehr sind. Das haben wir am Anfang schon gesprochen. Ja. Aber dann lass uns doch zumindest mal über die Personalien reden, die jetzt überraschend sind oder auch nicht. Also ich habe mal nachgeschaut, Wolf, und ich würde mit dir mal eins unserer beliebtesten Quizze machen.
Ja, ein Quiz.
Weil ich habe mich mal schlau gemacht, wann es das letzte Mal der Fall war, dass 4 Stuttgarter in einem DFB-Aufgebot waren.
Keine Ahnung.
Jetzt, das kannst du nicht wissen, aber wenn wir gleich darüber sprechen, wann und wo es war und unter wem, dann können wir zumindest noch mal versuchen, auf die 4 Namen zu kommen, weil das ist eine ähnliche Herausforderung, kann ich sagen. Ja. Es war 2009 bei der Asienreise unter Jogi Löw noch.
Okay.
Und ich kann dir ja, ich helfe dir zumindest, weil ich will dich ja jetzt da auch nicht reinlaufen lassen. wenn ich noch so im Kopf hatte, ich hatte gesagt, das war bestimmt, und das heißt nicht, dass es so war, Hildebrand, hatte ich mir gedacht. Hinkel hatte ich im Kopf. Ja. Und Kurani.
Ja.
Das waren so, die ich im Kopf hatte. Ich sag dir, von denen ist nur einer tatsächlich dabei gewesen.
Hildebrand.
Ne, Hinkel.
Ach so, Hinkel, okay.
Hinkel. Mhm. Dann waren es zwei klassische Stürmer. Auf den einen hätte ich kommen müssen, du eigentlich auch. Der sich öfter mal wundgelegen hat.
Gometz.
Gometz, genau. Und der andere ist heute noch beim DFB tätig. Und war damals, ja, musste eingebürgert werden, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne.
Da, Kakao?
Mhm.
Aha.
Genau. Und der letzte, da muss ich sagen, da kriegst du von mir eine Halbzeit mit Tasche, wenn du den jetzt außer kalten Hose errätst. Oh,
sagen wir mal eine Position.
Ja, selbst da musste ich mich schon schwer tun. Ich hätte jetzt gesagt, er hat auf jeden Fall mal Linksverteidiger gespielt, konnte aber meines Wissens auch im defensiven Mittelfeld spielen. Hat jetzt, wie du da raushörst, nicht die ganz große DFB und auch allgemein Karriere gemacht. Hat mich so ein bisschen an Zoltán Sebeskin erinnert, als ich es gelesen habe. Also war so One-Hit-Wonder. Ich sag dir mal den... ich gebe dir noch einen lustigen Hinweis. Der Nachname ist auch ein englisches Wort für Müll.
Boah.
Trash.
Ah, Trashy.
Trashy. Hast du noch einen Schirm gehabt?
Ja, klar.
Wahnsinn,
in Wolfsburg, ne? Ist der in Wolfsburg sogar deutscher Meister geworden sogar? Kann das sein?
Boah, das kann ich dir nicht sagen.
Ja, okay. Ja, Trashy, ja. Weiß ich.
Also Hinkel, Trash, Kakao, Gomez, 2009. Ja. Jetzt wären es wahrscheinlich heute Undav,
Führig. Ja, Führig, Anton. Mhm.
Ganz genau. Ja. Ist das einfach nur konsequent von Julian?
Total konsequent. Ich glaube, dass da jetzt auch im Vorfeld eigentlich schon im Grunde alles rausgerutscht ist, macht total Sinn, weil das alles auf einmal, also quasi Ketchup-Flaschen-Prinzip, das würde kein Medium verkraften. Also man würde sich von einer Sondersendung in die nächste stürzen.
Du meinst, da verteilt man es lieber.
Richtig, also häppchenweise, jedes Medium bekommt irgendwas und am Ende wird dann an so einem Tag wie heute, werden dann einfach die Puzzlestücke zusammengesetzt und aus die Maus. So. Ja, es ist total konsequent, die Formstärksten zu nehmen und er nimmt nicht die besten... Also das Grundprinzip ist nicht, die besten Spieler oder die dekoriertesten Spieler zu nehmen, sondern die beste Mannschaft. Und mit der Rückkehr von Toni Kroos ändert sich natürlich ganz viel. Also muss ja. Weil klar ist, ein Platz ist weg. Wenn Gündogan Kapitän bleibt, sind zwei Plätze weg. Dann weißt du, du musst auf jeden Fall einen ganz klaren Abräumer im Mittelfeld stellen. Das ist Kimmich nicht und das ist Goretzka nicht und das ist Emre Can nicht und so. Also so setzt sich dieses Puzzle dann letztlich zusammen.
Jetzt bin ich, ich bin noch da. Ich habe nur gerade überlegt, weil du hast gesagt, dadurch ändert sich viel und die formstärksten Spieler, ja, aber es bleibt ja auch nicht nur bei den Stuttgartern, sondern... Ja. Es gibt ja durchaus noch ein paar Neulinge und auch ein paar Wiederkömmlinge. Das heißt, es ist schon nochmal eine Kehrtwende. Also jetzt zu sagen, nein, wir haben ja eigentlich gesagt, wir wollen nicht mehr experimentieren. Und, beim letzten Mal schon so, das ist eigentlich unser Kader. Natürlich steht die Tür noch offen, bla bla bla. Ja. Aber jetzt wird im Prinzip nochmal der halbe Kader umgekrempelt. Ich sehe
Die wichtigste Erkenntnis, lass mich kurz einmal reingrätschen. Die wichtigste Erkenntnis nach den letzten beiden Länderspielen im November für Nagelsmann war, und das ist eine wirklich sehr entscheidende Erkenntnis, glaube ich, so kann es nicht weitergehen. Also es muss sich Grundlegendes ändern, um Grundlegendes zu verändern. Und auf der Basis wurde jetzt nominiert.
Und ich glaube, also den Gedanken kann ich total nachvollziehen und den würde ich auch zu 100% unterschreiben, weil das jetzt ja nicht nur ein Ausreißer war, sondern weil sich das fortgesetzt hat, was vorher schon die letzten Jahre ein Problem war, nämlich dass es so eben offenbar nicht funktioniert.
Ja.
Von daher kann ich das auch nachvollziehen. Trotzdem bleibe ich dabei, geht er natürlich auch ein enormes Risiko, weil ich glaube, wenn du jetzt so viele neue holst, und ich habe es jetzt noch gar nicht durchgezählt, wie viel es dann am Ende sein werden, so kurz vor so einem Turnier und hast dann auch noch zwei solche Hochkaräter wie Frankreich und Holland vor der Brust mit einer Mannschaft, die auf gar keinen Fall so schon mal auch nur ansatzweise zusammengespielt hat, und das geht schief, dann stehst du ja wieder vor der Frage. Ja,
aber die anderen haben doch in der Zusammenstellung gezeigt, dass es nicht funktioniert.
Absolut. Nein, aber ich sag, ich spinne jetzt ja auch nur schon wieder weiter. Ne?
Ja, klar.
Lass es nochmal schief gehen, dann stehst du ja nach diesen beiden Spielen und damit vor der Kadernominierung, vor der Frage, so, jetzt hat es vorher nicht funktioniert, jetzt habe ich nochmal alles riskiert und das funktioniert aber auch nicht.
Ja, aber dann musst du halt dran glauben.
Dann musst du dran glauben.
Ja. Dann hast du die Indianer von Cleveland gesehen?
Ja, auf jeden Fall,
genau. Oft genug. Dann ist das Blockbusterstoff. Und so musst du es anfliegen.
Aber dann würde das ja auch umgekehrt, und das wäre jetzt nochmal eine Frage an dich, die ich total spannend finde in der ganzen Konstellation, dann würde das ja, ich hoffe, dass ich das jetzt nachvollziehbar rüberbringen kann, dann würde jetzt der jetzige Kader ja auch bedeuten, dass das in weiten Teilen, trotz der vielen Neulinge und trotz der großen Namen, die nicht dabei sind, eigentlich jetzt der Kader schon für die EM mehr oder minder sein.
Ja,
also dass du da nicht nochmal wieder im Juni nochmal wieder 6 zurückholst. Und
genau, davon gehe ich aus. Außer es ist nochmal einer dabei, der so die Sterne vom Himmel spielt. Nimm mal Hummels beispielsweise, der wenig gespielt hat in Dortmund, jetzt aber gestern stark war, der vielleicht in der letzten Saisonphase dann auch unverzichtbar wird in Dortmund, und da kann es dann sein, dass der noch mit reinrutscht. So, das wäre möglich. Aber ich glaube, dass Julian Nagelsmann seine erste Elf im Kopf hat und dass er dann auch für die wesentlichen Positionen jeweils eine erste Alternative auch hat. Das heißt, im Grunde spielst du die Euro mit wahrscheinlich 15 Leuten oder 16 Leuten, und der Rest brauchst du eigentlich ausschließlich für Trainingsintensität, für Trainingsqualität und für gute Stimmung.
Das wäre so ein bisschen das Yogi-WM 2014-Prinzip, ne?
Genau.
Ja, genau. Also mit Erik Durm und Kevin Großkreuz.
Genau, einfach Leute dabei, die es super finden, an diesem Euro-Erlebnis im eigenen Land teilhaben zu dürfen. Das und erstmal keinen Anspruch haben, zu spielen, sich aber über jede Minute, die kommt, freuen.
Das wäre dann aber vorausgesetzt, das ist der Plan, wäre das natürlich schon ein harter Schlag für viele, ich sag mal wirklich große Namen, die, ich fange jetzt gar nicht an mit Timo Werner und Thilo Kehrer und so.
Genau so ist es. Halt also bilde mal eine Elf derer, die nicht nominiert wurden.
Ja, die ist wahrscheinlich prominenter als die, die dann am Ende auf dem Platz steht. Also zumindest
die Frage. Ja.
Also wenn ich jetzt an Gnabry denke, ne? Wenn ich jetzt an Hummels denke, an Reus, an Schlotterbeck, an Adeyemi, an Brandt, an Hofmann.
Ja.
Also da können wir jetzt wirklich noch ein paar Namen durchspielen. Ne?
Ja.
Also
definitiv. Definitiv. Aber es ist volles Risiko, klar. Ich finde es gut, also die Story gefällt mir gut. Die Frage ist, ob es aufgeht.
Ja, so ist es im Fußball.
Aber die Story gefällt mir gut.
Ja, es ist zumindest mal, also es ist konsequent, das muss man sagen. Es ist konsequent, wenn du auf Form setzt, dann ist es auf jeden Fall konsequent. Auch die ganzen Dortmunder, die ich gerade aufgezählt habe.
Also du kannst ja nicht sagen, dass sie nicht ihre Chancen hatten. Die hatten alle ihre Chancen, alle. Bei den unterschiedlichsten Trainern, teilweise bei Löw noch, teilweise bei Flick, teilweise auch schon bei Nagelsmann. Alle hatten ihre Chancen.
Ja, bin ich dabei. Also fast alle. Kannst jetzt, wo fängst du an, wo hörst du auf, ne? Aber viele von denen, ja.
Ja.
Also ich meine, wir reden auch über so Charakterspieler, ne? Weil es ist ja jetzt nicht nur so, dass er wie angekündigt sagt, weniger Talent und mehr, wie hat das genannt, mehr Arbeiter, glaube ich, war der Wortlaut. Ich meine, Leon Goretzka ist jetzt auch ein Arbeiter, ein Robin Gosens ist auch ein Arbeiter.
Ja, aber bau mal eine erste Elf. Neuer im Tor, Kimmich rechts,
Ja, für mich steht die erste Elf.
Rüdiger Thaar, linke Seite ist für mich vakant. Das kann Raum, das kann Henrichs.
Henrichs würde ich sagen.
So, ich würde auch auf Henrichs gehen. Dann hast du Andrich Groß, Gündogan auf der 10.
Glaube ich zum Beispiel nicht.
Ja.
Also ich glaube statt Andrich eher an Groß tatsächlich.
Ja, also Andrich oder Groß, genau. Gündogan auf der 10. Dann wird's Musiala oder Sané als erste Option oder weiß ich nicht, Havertz, keine Ahnung, und vorne Füllkrug, Undav, Havertz.
Absolut.
In der Reihenfolge. Oder vielleicht Havertz noch einen weiter vorne, aber du hast drei unterschiedliche Stürmer. Ich glaube, Mittelstürmertypen, ich glaube, dass Füllkrug der ist, der am besten passt. Also so würde ich es im Moment sehen, aber Harvard spielt auch eine tolle Saison.
Kommt immer besser, ja.
Ja, auch möglich, aber vielleicht stilistisch nicht ganz so passend, aber du hast alle Spielarten vorne.
Ja, also ich bin bei dir, ich glaube auch, also definitiv, das ist ja jetzt mittlerweile auch kein Geheimnis mehr, neben Kroos wird es irgendeinen eher klassischen Sechser geben. So, Gündogan wird einen nach vorne gehen. Ja. Musiala und Wirtz haben zuletzt einfach in der Nationalmannschaft auch zusammen so gut gespielt. Da kannst du dann nach Form entscheiden, ob dann Sané stärker ist als einer der beiden.
Ja.
Und vorne wird er auf, sofern er dabei bleibt, und da gehe ich von aus, weil es ja funktioniert hat, mit Füllkrug erstmal ins Rennen gehen. Und wenn Undav jetzt da weiter knipst, dann ist es vielleicht Undav oder Havertz. Ja. Auf der Position hast du ja gute Alternativen, glaube ich auch. So, und dann hast du aber eben, haben wir über Gnabry und die ganzen Hofmanns und so dieser Welt, die sind dann alle wahrscheinlich nicht mal im Kader.
Ja, dann hast du eine 15, 16, hast du. So, und die anderen 9 müssen im Prinzip nur sorgen, dass ausschließlich dafür sorgen, dass genug Feuer in der Bude ist, in den Trainingseinheiten, und die Stimmung gut ist. So.
Ja. Wir sind gespannt, Wolf. Also,
ja, das ist toll. Und vielleicht stellen die Zuschauer dann auch fest, das ist eine Mannschaft, die begeistern kann, aber die natürlich auch die Begeisterung des Publikums braucht. Es wäre natürlich fatal, ne, wenn es hier jetzt im ersten Rutsch oder in diesen beiden Spielen, was Frankreich und Niederlande, ne, wenn es da direkt Peitschen geben würde.
Was jetzt bei den Gegnern passieren kann.
Kann passieren, ja, kann passieren. Aber die Gegner stehen, und das ist letztlich die Kragenweite, mit der du dich messen musst dann auch.
Im Sommer, genau.
Ja.
Und die wurden auch bewusst gewählt. Und wenn man eins festhalten muss, wenig positiven Erkenntnissen aus den vergangenen, ich sag mal, sechs Jahren vielleicht sogar schon, dann, dass Deutschland gegen, ich sag mal, solche Kaliber meist besser ausgesehen hat,
ja.
Klammer auf. 0-6 in Spanien,
ja.
Aber ja, wirklich gegen Frankreich ja auch gewonnen. In Holland war meiner Meinung nach das beste Länderspiel der letzten Jahre, das 1-1, wo Musiala auf der 8 so geglänzt hat. Also meist siehst du gegen solche Gegner, auch gegen England, besser aus als eben gegen Türkei oder Österreich oder Ungarn.
Ja.
So, und da bin ich gespannt. Da bin ich wirklich gespannt. Wolf, wir sind schon, wir haben das Ziel schon wieder vor Augen, aber ich habe vor mir noch mal mein ausgebreitetes Gerard-Trikot liegen.
Panini-Album.
Vom vergangenen Wochenende.
Hey, das ist das Beste.
Ich würde gern wenigstens noch einen Satz über dieses Spiel verlieren und auch über das, was ich so erlebt habe, und noch einen Ausblick mit dir auf das englische Titelrennen ganz kurz wagen wollen. Also ich war an der Anfield Road, für die es noch nicht mitgekriegt haben, ich habe es jemand erzählt, der es wissen wollte oder auch nicht, beim Kracher gegen City. Man City, und das Spiel war halt wirklich, also vom Sportlichen mal abgesehen, muss sagen, eins der besten Spiele der letzten Jahre, hätte auch irgendwie 4-3 ausgehen können, problemlos. Alles, was dazugehört, was mich halt so mit am meisten beeindruckt hat, war nochmal so dieses ganze Drumherum. Also wie in England oder speziell in Liverpool, natürlich dieser Club gelebt wird, wie Klopp da gelebt wird, wie sehr die Fans und der Verein da zusammengewachsen sind, was für eine Milliardendruckmaschine, Gelddruckmaschine das ist, wenn du da mal in den Fanshop stolzierst und ja, die Asiaten mit LKWs rausfahren. Ja. Und dann halt dieses Erlebnis Anfield nochmal, sag ich mal, als Fan mitzukriegen, was so ein Spiel dann, was man ja so oft als Reporter dann auch vielleicht in seinem Arbeitswahn dann gar nicht so mitkriegt, wie sehr dieses Stadion, die berühmte, was du ja auch schon oft gesagt hast, einfach für solche Tage und Nächte gemacht ist.
Ne? Ja.
Also es gibt es an wenigen Flecken auf der Welt, glaube
ja,
ich,
tatsächlich. Ja, jetzt ist das natürlich auch ein Spiel gewesen, wo Anfield auch um seine Aufgabe wusste.
Ja.
Ja. Das kann ich auch gegen, weiß ich nicht, Fulham oder Crystal Palace an einem regnerischen Mittwochabend kannst dich auch mal anders erwischen. Also da ja, bist du dann vielleicht auch überrascht, weil du dir eigentlich mehr versprochen hast. Aber große Europapokalabende und große Spiele in der Premier League, City, United, Everton, Arsenal, da wissen sie schon, was die Stunde geschlagen hat. Auch Tottenham und Chelsea. Also wer den Anfield Raw einmal miterleben will, dem seien solche Spiele empfohlen.
Was voll darauf einzahlt, was du sagst, ist, dass wir abends nach dem Spiel noch eine Gruppe Deutscher kennengelernt haben,
ja,
die noch eine Karte über hatten und logischerweise die am vorm Stadion meistbietend verkaufen wollten.
Ja.
Die sind sie nicht losgeworden. Und zwar aus dem einzigen Grund, weil jeder, der da war, eine Karte hatte.
Ja.
Da ist halt keiner hingefahren, wie man das bei uns auch so kennt, in der Hoffnung, da irgendwie für, weiß ich nicht, wie viel Kohle noch auf dem Schwarzmarkt irgendwie ein Ticket abzugreifen, sondern alle, die da waren, waren entweder im Stadion oder sind gar nicht erst hingefahren,
ja,
sondern sind direkt irgendwo in den Pub gegangen, weil sie ja, wussten, okay, für dieses Spiel wird es eh keine Karten geben.
Ja.
Also wie absurd das ist, dass wahrscheinlich bei dem meist frequentiertesten oder nachgefragtesten Spiel der Welt du dann am Stadion das Ticket nicht los wirst,
ja,
weil einfach keiner davon ausgeht, dass es noch ein Ticket gibt oder ja, eben schon eins hat. Also ja, ich finde, das zahlt da voll drauf ein. Also ja, dann sag noch zum
das
Spiel,
Abschluss. Das war eine andere Sportart.
Ja.
Also ich habe das in der Glanzparade am Montag schon gesagt. Ich habe dann danach so bei Herlaufen gehabt, Leverkusen gegen Wolfsburg. Ja,
ja, mal wir lachen.
Also, ja, klar. Also, aber das war einfach, das war eine andere Nummer.
Das Tempo und Intensität war wirklich schon
unfassbar, ja, unfassbar, wie ja, die sich aufeinander eingestellt haben. Und dann ging es mal 10 Minuten in die Richtung und dann hat sich wieder der andere drauf eingestellt und dann ging es wieder 10 Minuten in die Richtung. Also ein Battle der beiden größten Trainer im Weltfußball im Moment. Und, ja, und das bei vollem Tempo und voller Intensität. Und ironischerweise fällt es 1-0 durch eine Ecke und der Ausgleich ja, durch einen Elfmeter. Ja, also das, irre. Und es hätte hinten raus hätte es natürlich nochmal einen Elfmeter geben müssen. Und das wäre dann, ja, glaube ich, auch okay gewesen, wenn Liverpool das gewonnen hätte. Ja. Aber im Grunde haben beide Mannschaften zu dem Gesamterlebnis beigetragen. Also ich kann jeden Liverpooler verstehen, der sagt, wir müssen den Elfer kriegen, dann gewinnen wir 2-1.
Total, aber weißt du, was nachher so der Flow in der Stadt war?
1-1, ja? Wir haben ein super Spiel gesehen, geil, dass wir dabei waren. So.
Ja, aber ja, also so denke ich.
Ja.
Es war dann total spannend, wir sind dann vom Stadion dann irgendwann zurück in die Stadt gefahren und haben so gesagt, so, es ist jetzt, wenn die gewonnen hätten, wäre die Stadt explodiert an dem Abend.
Ja.
Die hatten
ja,
auch noch Feiertag. Also Muttertag war da, ja, der in England irgendwie kurioserweise jedes Jahr an einem anderen Tag ist.
Ja.
Habe ich auch noch nie vorher gehört, aber egal. Und wenn sie verlieren, dann werden sie es wahrscheinlich einschließen oder so zuschütten, dass es morgen nicht mehr wissen, wie das Spiel ausgegangen ist.
Ja.
Und so war es halt echt das Gefühl, es waren alle überwältigt von diesem Spiel und
ja,
auch von der Leistung von ja, Liverpool, weil mit dieser Humpeltruppe, es ist ein bisschen zu viel gesagt, aber du weißt, was ich meine, mit einfach noch extrem vielen Ausfällen und trotzdem gegen die beste Mannschaft der Welt mindestens mal auf Augenhöhe gewesen.
Ja.
Und trotzdem waren sie enttäuscht, weil sie gesagt haben, wenn wir es, also alle Liverpool-Fans, mit denen ich danach geredet habe, war wirklich so, wenn wir gewonnen hätten, dann würden wir auch Meister. Und so haben sie, glaube ich, eher Zweifel, dass sie Meister werden. So, und das ist dazu noch.
Die Liverpooler haben Zweifel.
Ja, weil sie jetzt, also die Ausgangslage ist durch das Unentschieden halt nicht besser geworden.
Ach so,
okay. Und mit einem Sieg wärst du natürlich weiterhin vorne gewesen. Jetzt ist Arsenal vorne. Da ist ja immer auch viel und viele Nachfragen gibt, Wolf, von dir nochmal ein Tipp, einer deiner berühmten.
Ich glaube, dass Liverpool englischer Meister wird.
Oh, krass. Nee,
ja. Ich glaube, dass Kloppo jetzt alles abräumt. Zum Abschluss.
Vier Titel?
Ja. Ja.
Das ist eine Ansage.
Ja. Ja. Das ist einfach, weil es so, also, das ist auch so ein bisschen Hollywood-Stoff.
Wir hatten viel Hollywood heute.
Weil es würde einfach so passen. Also es würde zu dem Abschied ein angemessener Abschied für Jürgen Klopp aus Liverpool.
Eine schönere Geschichte könnte man nicht schreiben. Deshalb will ich da jetzt auch gar nicht gegenreden, sondern sage nur noch, dass ich nicht glaube, dass Liverpool Meister wird. Also wahrscheinlich wird es am Ende wieder City machen, aber ich fände es auch eine coole Story, wenn es Arsenal machen würde, weil wir waren auch noch in London unterwegs
und
echt so mit vielen Leuten gesprochen. Also ich glaube, in ganz England findest du keinen, außer vielleicht Arteta, der sagt, Arsenal wird Meister.
Ja weil die immer hinten raus halt das Wackeln anfangen.
Ja, und die müssen jetzt halt noch zu City und so, ne? Aber wenn du die letzten Wochen gesehen hast, die haben schon...
Nein, die sind halt wirklich gut. Es ist eine Granatenmannschaft. Also jede Mannschaft für sich genommen gewinnt die Meisterschaft, wenn es die beiden anderen jeweils nicht geben würde.
Ein Traum.
Ja.
Wolf, ich danke dir. Ich wünsche
dir auch
am Wochenende viel Spaß beim Topspiel in...
Ja, Hoffenheim. Hoffenheim gegen VfB Stuttgart.
Oh, Sinsheim. Oh, mit denen siehst du ja die ganzen Nationalspieler.
Ich sehe alle Nationalspieler, ja.
Und vielleicht ja auf Hoffenheimer Seite auch noch einen. Wer weiß es denn schon.
Ja.
Wobei ich mir mal heute Morgen so notiert habe, wer jetzt, wenn man allen Gerüchten glauben darf, dann müsste Nagelsmann ungefähr 35 Leute nominieren, weil alle können irgendwie nicht dabei sein. Aber gut, wir werden sehen in wenigen Stunden. Wenn ihr diesen Podcast hört, ist es schon geschehen.
Wisst ihr es schon? Und ihr werdet euch wundern, wie wir so lax darüber reden konnten.
Genau so sieht's aus. Ja. Und ansonsten schauen wir in der nächsten Woche dann gespannt auf die direkt bevorstehenden Länderspiele. Ich werde dann in Frankfurt zugegen sein, werde dann mit Lars Stindl wieder an dieser Stelle reden und der mit Sicherheit auch noch eine Meinung hat. Der war übrigens auch in Saarbrücken,
habe ich gesehen.
Ja, ich glaube, er fand es nicht so, er hatte schon bessere Abende, glaube ich, was ich so mitbekommen habe. Ja. Und wir werden es sehen. Wolf, ich wünsche dir alles Gute, wie gesagt. Euch da draußen natürlich auch. Wenn ihr Bock habt, uns zu abonnieren, sind wir dankbar. Lasst uns die Glocke da und ansonsten hören wir uns einfach wieder in der kommenden Woche dann mit Lars Stindl. Alles Gute.
Sportlich bleiben. Bis nächste Mal. Ciao, ciao.
Das war eine Halbzeit mit der Sportbuzzer Fußball Podcast. Don't stop.